herzlich willkommen zur dritten Frankfurter Premiere online. Heute mit dem Gast Leif Rand. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch gemeinsam mit dem Roman Allegro Pastel.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir fangen an mit einer Frage zu den Figuren, die Sie einführen und zu der Art von Roman, die Sie erzählen. Ein klassischer Liebesroman, würde ich weiterhin sagen. Vielleicht können Sie als erstes Ihre beiden Hauptfiguren vorstellen. Es sind tatsächlich ja zwei, die Sie parallel einführen.
Genau, das ist auf der einen Seite der in Hessen lebende Jerome Daimler, der arbeitet als Webdesigner und ist ins Haus seiner Eltern zurückgekehrt, weil die Eltern dort nicht mehr leben, in einem Bungalow nach Maintal. Und auf der anderen Seite ist es seine Freundin Tanja Arnheim, eine aufstrebende Autorin, die in Berlin-Kreuzberg lebt, an der Grenze zu Neukölln, auf der Hasenheide. Und sie hat vor mittlerweile 3 Jahren ihren Debütroman Panoptikum neu veröffentlicht, der ein ziemlicher Erfolg war und sie als Autorin etabliert hat.
Jetzt beginnt der Roman damit, dass die beiden sich nicht etwa erst langwierig kennenlernen oder ähnliches, sondern er beginnt mittendrin, er beginnt direkt vor Ostern, am Osterwochenende, und die beiden kommen in Frankfurt gemeinsam, also sie kommt aus Berlin in Frankfurt an und die beiden treffen sich gemeinsam am Bahnhof. Das heißt, sie fangen wirklich in Nuke an zu erzählen. Und wohin führt diese Erzählung dann im großen Bogen? Also was ist der Endpunkt?
Der Endpunkt des Romans, das würde ich jetzt nicht vorwegnehmen für diejenigen, die ihn noch lesen wollen. Aber es geht sozusagen, der Roman erzählt tatsächlich sehr schlicht, meiner Wahrnehmung nach auch sehr einfach und realistisch von deren Verhältnis und ihrer Kommunikation untereinander. Sie treffen sich, sie kriegen auch gewisse Probleme miteinander, wenngleich sie wahnsinnig gut zueinander passen, weil sie viele Ähnlichkeiten haben. Und sie bereisen verschiedene Orte aus beruflichen Gründen, aber auch aus privaten Gründen, lernen andere Leute kennen. Das sind eigentlich die Dinge, die passieren. Also sehr, 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 sehr wenig auf eine Art, sehr unspektakulär. Einfach eine Erzählung aus dieser Zeit, die jetzt Vergangenheit ist. Also die nahe Vergangenheit, ein Near-Past-Prosa-Stück.
Also das heißt, das ist eine ganze Zeitspanne von knapp einem Jahr und 4 Monaten ungefähr von eben diesem Osterwochenende, in dem es tatsächlich um das Entfalten von so etwas geht wie intimer Kommunikation. Das heißt, die sind sich sehr nah beide, obwohl sie in unterschiedlichen Städten leben, finden sie immer wieder neue Formen, auch diese Nähe auszuleben und zugleich in der Distanz tatsächlich das, was höchst relevant ist für den jeweils anderen, zu kommunizieren. Würden Sie sagen, das ist also tatsächlich so etwas wie intime Kommunikation, für die Sie eine Erzählung finden?
Im Idealfall vielleicht. Also, oder da kann man auf jeden Fall drüber streiten. Das ist natürlich dann, ich habe jetzt ja auch viel die Rezeptionen mitbekommen. Einerseits dann Kritiker, die gar wahnsinnig hingerissen sind, auch sozusagen das noch als eine Idealform von reflexiver Kommunikation empfinden, dann Leute, die es auch völlig abstoßend finden, und Leute aus ihrem Umfeld glauben, wiederzuentdecken. Und das ist das absolute Feindbild, sozusagen das Untergang Europas, solche Figuren und Charaktere. Das ist dann auf dieser Bandbreite verhandelt sich das Verhältnis zu diesen Figuren und dieser Lebensweise und dieser Art, Beziehungen zu führen oder auch nicht zu führen. Ich persönlich habe ein zugewandtes Verhältnis zu beiden Figuren, kann aber auch über sie lachen, was teilweise auch für Irritation sorgt, dass man dann, wenn dann die Aussage zum Beispiel ist, dass man nicht lesen könnte, ob es eine Parodie sein soll oder eine echte Beobachtung. Ich denke, dass sich das auch nicht unbedingt widerspricht. Also das Verhältnis ist, dass ich die Figuren mag und mich ihnen nahe fühle und sie wirklich gut kennengelernt habe, zwangsläufig durch die Zeit, in der ich über sie geschrieben habe. Über beide auch gleichbedeutend, weil ich meistens von Kapitel zu Kapitel dann gewechselt bin, einmal aus der Sicht von Jerome und einmal aus der Sicht von Tanja, und das dann im Wechsel eigentlich über den Roman hinweg. Und dennoch ist es ja auch ein Blick von außen auf diese Figuren, der manchmal auch vielleicht eine gewisse Härte hat, aber eigentlich ist es, mein eigenes Verhältnis zu Tanja und Jerome ist ein liebendes.
Es gibt, wenn man das jetzt so erzählerisch von der Anlage her sich anschaut, eine Besonderheit auch zu den vorherigen Romanen. Es gibt eben keinen Ich-Erzähler mehr, sondern eigentlich eine Erzählinstanz, die sich erstmal nicht greifen lässt. Und das ist eigentlich das, was Sie gerade schon angerissen haben, nämlich die Frage, die damit entsteht, gibt es so etwas wie ein ironisches Verhältnis zwischen dieser nicht greifbaren Erzählinstanz oder sogar ein parodistisches, oder gibt es eine Sympathie? Und das ist wirklich, glaube ich, da ist Raum dazwischen, ne, dadurch, dass das nicht greifbar ist. Und das finde ich aber auch eine Besonderheit dieses Textes, der eben eine bestimmte Atmosphäre des Erzählens dadurch schafft.
Ja, ich kann mich erinnern an eine der allerersten Lesungen, die ich daraus gemacht habe. Das war auf so einer Art Autorentagung, wo dann tatsächlich eigentlich Autoren unter sich waren. Das war so, da hatte ich so die vielleicht noch nicht mal die Hälfte des Buchs geschrieben und habe dann mal das erste Kapitel so ausprobiert in diesem so wie geschützten Raum. Waren noch Autoren aus verschiedenen Ländern anwesend, die aber dann halt Deutsch verstanden. Und ein Autor, glaube ich, aus Polen, der hatte dann gleich nach der Lesung aufgezeigt und meinte, ja, er mag Texte nicht, bei denen der Autor seine Figur nicht mag. Und das war dann aber, dachte ich, ja, das ist dann, haben wir wirklich sehr stark aneinander vorbei kommuniziert. Aber das passiert eben auch sozusagen. Das ist dann auch, wie gesagt, fair enough. Also wurde dann auch gleich widersprochen. Andere Leute haben es ganz anders empfunden und so und konnten sich da total drin sehen und so weiter. Aber das sind halt die Unwägbarkeiten von Rezeption.
Ja, die aber interessant ist, was dort in dem Moment aufpoppt, weil man, glaube ich, damit die Spanne, in der sich das bewegt, sehr gut beschrieben hat. Nämlich, dass es Stellen gibt, in denen man von höchster Sympathie und Nähe sprechen würde gegenüber diesen Figuren und diese Figuren auch unglaublich viel Raum bekommen und sehr direkt sprechen und man sie direkt hört, ihnen wirklich sehr nahe kommt. Und zum anderen aber es immer mal wieder kleine Spitzen gibt, diese Figuren, in denen kurz aufkommt, ne, dass die Erzählinstanz vielleicht auch ganz kurz aufstellt. Aber wirklich nur ganz kurz und dann wird es sofort wieder geklättet. Und das Schöne ist, die Figuren selbst sind ja auch solche Typen. Also so wahnsinnig gute, akribische fast schon manchmal, aber auch liebevolle Beobachter, bei denen es aber dann auch immer mal wieder aufschlägt, ne, und es vielleicht auch wieder ganz kurze Momente des Unsympathischen gibt. Ich finde, da gibt es eine tolle Kopplung zwischen den beiden Ebenen, die sie eingezogen haben.
Ja, vielleicht sind es irgendwie auch drei Figuren. Also es gibt Tanja und Jerome und die Erzählinstanz, die sich immer so in die Figuren hineinbegibt und auch man so Halbdistanz geht. Es gibt, als ich an dem Roman anfing zu schreiben und die Entscheidung hatte, ich gehe weg vom Ich-Erzähler nach drei Büchern in Ich-Erzähler und vielen Erzählungen auch mit Ich-Erzählern. Und ich hatte mich auch so ein bisschen, wollte diesen Schritt gehen und fühlte sich dann auch immer besser an. Ich musste halt natürlich in dieses Schreiben aus der personalen Perspektive so reinkommen. Und dann gab es auch Phasen, in denen ich dann dieses Spielfeld plötzlich die Möglichkeit zu haben, auch überstrapaziert habe, in denen es dann plötzlich die Möglichkeit gab, ganz von außen auf so eine Vogelperspektive, auf beide zu blicken, dann wieder zu fokussieren auf eine Figur. Und dann wurde der Text dadurch aber halt unglaublich langsam. Und die sozusagen gefühlt banaleren Teile, in der ich einfach bei einer Figur dran blieb, die liefen dann viel besser durch und da musste ich im Nachhinein viel umstrukturieren, weil ich dachte, okay, dieses ausufernde, ich nutze jetzt das ganze Spielfeld dieser Perspektiven, wurde dann, glaube ich, auch, also hat keinen so guten Fluss erzeugt, wie dann die einfachere Lösung, okay, ich bin jetzt tendenziell nah an einer Figur mit teilweise Halbdistanzierungen. Ja. Weil wenn man nur ganz nah an der Figur bleibt, dann denke ich, okay, warum sage ich nicht gleich ich und gehe ganz in die Figur rein? Dann hätte man nämlich auch, hätte ich gefühlt, auch keinen Mehrwert dadurch, dass ich nicht mehr Ich-Erzähler mache. Ja. Und dann war ich aber ganz, als ich dann diesen Durchbruch hatte, dass ich dachte, okay, jetzt fühle ich mich sicher in diesem Personalerzählen, war das schon auch etwas, das mir viel Spaß gemacht hat auf jeden Fall. Deshalb war das Buch auch eigentlich ein ganz freudvoller Prozess zu schreiben, weil ich dann dachte, okay, es ist so wie so eine neue, leicht neue Form einfach, die mir neue Möglichkeiten gibt.
Man merkt aus dem, was Sie darüber erzählen, dass es also zwei Elemente gibt, nämlich einmal eine Konstanz. Also Sie sind über diese Romane hinweg ja eigentlich der Erzähler von verschiedenen Emotionen, von Gefühlshaushalten, von wirklich so etwas wie Emotionsfiktionen, die Sie auch zum Beispiel mit Planet Magnon entworfen haben. Und zugleich, also das ist was, was es auch weiterhin gibt, was es auch als Interesse gibt, also wirklich auch ein Interesse, diesen Figuren so nahe zu geben, und zugleich ist das ein Experiment mit einer neuen Erzählweise. Also beides fließt ineinander über, weil bisher, soweit ich das gesehen habe, noch nicht rezipiert wurde, dass sie auch was tatsächlich Neues im Erzählerischen wagen. Und ich finde, das ist wirklich ein großer Sprung, also wirklich was komplett anderes, was sie ästhetisch hier eröffnen. Und daher die Fragen nach Distanz. Mhm.
Soll ich mal was vorlesen, ein Stück?
Unbedingt.
Okay. Dann ganz einfach aus dem ersten Kapitel, nicht den absoluten Anfang, bei dem gerade Tanja mit dem ICE 375 aus Berlin in Frankfurt Hauptbahnhof angekommen ist und Jerome wartet auf sie, hat eine Tüte mit Backwaren bei sich, sondern dann fahren sie mit der U4 von Frankfurt Hauptbahnhof zum Hessen Center. Also nicht direkt zum Hessen Center, sondern zur U-Bahn-Station Kruppstraße, bei der ich auch gerade in die U7 gestiegen bin auf dem Weg hierher. Jerome hatte seinen gemieteten Tesla-Jahreswagen an der U-Bahn-Station Kruppstraße geparkt, unweit des Hessen-Centers, einer vollends überdachten Shopping-Mall am Stadtrand, an die Jerome zahllose, großteils positive Kindheitserinnerungen knüpfte. Im Hessen-Center war er oftmals zu Ferienbeginn mit seiner Mutter chinesisch essen gegangen, aber dieses China-Lokal gab es schon lange nicht mehr. Seinen letzten Lunch in dem tageslichtarmen Restaurant mit dem Aquarium datierte Jerome auf das Jahr 2004. Es war das Lokal einer völlig anderen Zeit und doch hatte Jerome lebendige Erinnerungen daran. Während Tanjas letztem Besuch war er mit ihr durch das Hessen Center gestreift und hatte erklärt, inwiefern sich die Mall verändert habe und inwiefern sich an diesen Veränderungen eine Transformation des generellen Konsumverhaltens ablesen lasse. Der Besuch in Vorstadtmalls habe in den 90er Jahren auch für wohlhabende Städter noch einen gewissen Reiz gehabt, sodass sich im Hessen Center anspruchsvollere Boutiquen hatten halten können, wie auch Restaurants, in denen man gerne mehr als 30 Minuten verbrachte. Während seines Monologs hatte Jerome die Wörter Ente Cross, süß-sauer auf eine Weise betont, als läge etwas glühend Nostalgisches darin. Und während des Sprechens war ihm aufgefallen, dass er manchmal Dinge erläuterte, die für Tanja nicht zwingend interessant waren. Tanja hatte geantwortet, dass sie genau das an ihm schätze. Dass so wenige Menschen sich trauten, ihre echten Erinnerungen zu erzählen, da diese naturgemäß arm an Pointen waren, darin erkannte sie ein strukturelles Problem, das eng mit der globalen Ökonomie verwoben war. Doch gegen Probleme dieser Art ist mein Boyfriend Jerome Daimler offensichtlich immun, hatte sie im Hessen Center gesagt und Jerome angelächelt. Jerome hatte ein warmes Ziehen im Bauch gespürt und Tanja auf den Mund geküsst. Immun hatte sich Jerome zu keinem Zeitpunkt seines Lebens gefühlt. Die Welt um ihn herum hatte ihn stets beschäftigt. In den Nullerjahren, mit Anfang bis Mitte 20, war von der Gesellschaft aber noch ein größeres Belastungsmoment ausgegangen. Wenn er früher eine Mutter mit ihrem Kind streiten sah, hatte er sich zuerst überlegt, wie er als Kind reagieren und kurz darauf, wie er als Mutter argumentieren würde. Beide Überlegungen hatte er als zehrend empfunden. Mittlerweile dachte Jerome an nichts, wenn er Mütter und Kinder streiten sah. Er hielt eine souveräne Distanz zu den Dingen, ohne dabei an Empathie einzubüßen. Im Gegenteil, er konnte die Sorgen anderer heute leichter nachvollziehen. Er war fairer und gütiger, aber er litt nicht mehr stellvertretend. Diese Verbesserung seines allgemeinen Lebensgefühls vergegenwärtigte sich Jerome immer dann, wenn er drohte, nostalgisch zu werden. Denn Nostalgie war nur ein träger Reflex, der einem Mangel an Ideen entsprang. So ähnlich hat es seine Mutter einmal formuliert, auf Englisch jedoch. Gern hätte Jerome gewusst, wie viele Tesla-Fahrzeuge im Rhein-Main-Gebiet kursierten, aber er hatte nicht versucht, es zu recherchieren, denn so dringend wollte er es dann doch nicht wissen. Bei Jenny Köhlers Electric Rental, einer neuen Institution auf der Hanauer Landstraße, bekam er bereits Treuerabatt, obwohl er dort erst zum dritten Mal einen Wagen gemietet hatte. In dem Autoverleih, über dessen Parkplatz nach US-amerikanischem Vorbild farbige Wimpel wehten, arbeiteten ausschließlich junge Frauen in weiten, teils ölverschmierten Uniformen. Am Rückspiegel des Tesla hing ein grüner Duftbaum, bedruckt mit der blumig geschwungenen Unterschrift von Jenny Köhler. Jerome dachte gar nicht erst daran, den Duftbaum aus seinem Sichtfeld zu entfernen. Er mochte es, Dinge exakt so zu nutzen, wie sie ihm angeboten wurden. Er war auch immer ein Freund von Zwischenmieten in bereits möblierten Zimmern gewesen und von Restaurants, die nur wenige Tagesgerichte auf der Karte hatten. Diese Haltung hat er eine Zeit lang als Bescheidenheit missverstanden. Dabei beruhte sie auf einer Sehnsucht nach Ordnung und Struktur, die zu einem gewissen Maß auch sein Interesse an Gestaltung begründete. Den Drang zu gestalten sah Jerome eng mit dem Zwang verbunden, Dinge ordnen zu müssen. Und wenn mal nichts geortet werden konnte, weil alles schon vorgegeben war, war die Erleichterung enorm. Die meisten seiner Eigenschaften konnte sich Jerome aus seiner Biografie ableiten. Schon als Kind hatte er seine Spielsachen gerne in Reihen auf dem Teppich ausgelegt. Aber er war gemeinhin kein Freund klassisch-psychologischer Ansätze. Die Fakten waren schnell benannt. Jerome Daimler, freier Webdesigner, im November 1982 geboren im Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt am Main, aufgewachsen in Maintal, Studium in Düsseldorf und Den Haag, Berufseinstieg in Offenbach, wohnhaft jetzt wieder in Maintal. Auf der kurzen Fahrt über die A66 gab es keine Komplikationen. Der grauschwarze Innenraum des Tesla roch so, wie neue Autos auch früher schon gerochen hatten. Tanja benutzte Bluetooth, um ihr Telefon mit der Anlage zu verbinden und spielte ihre Spotify-Playlist der Woche, die Jerome wie so oft besser gefiel als gedacht. Guter Track, sagte er über ein schwermütiges Lied. Das ist Bloody. Tanja schaute nach. Ja, der Track heißt Numb/Beverly Hills. Auf dem Beifahrersitz las Tanja nun den Wikipedia-Eintrag zu Bloody und schaute sich Bilder von ihm an. Schwede, Jahrgang 1994, die meisten Fotos sind gut inszeniert und andere so rein gar nicht. Sympathisch. Jerome hatte Tanja gegenüber schon einmal erwähnt, dass ihm die Musik jüngerer Künstler meist mehr gebe als die von Gleichaltrigen oder Älteren. Ich bin froh, dass es jetzt schon wieder so viel länger hell bleibt, sagte Tanja. Jerome wusste, dass sie derartiges nicht etwa sagte, um Gesprächszeit zu füllen, sondern weil sie tatsächlich erleichtert war. Ihre Bereitschaft, auch gewöhnlichere Gedanken zu teilen, war etwas, das Jerome sehr an ihr schätzte. Von Fremden wurde ihr mitunter ein Leidensdruck unterstellt, vermutlich weil sie selten lächelte. Dabei wusste Jerome, dass Tanja meistens in der Lage war, sich auf etwas zu freuen. Er konnte sich kaum vorstellen, dass es viele Menschen gab, denen es emotional besser ging als Tanja. Ihre jüngere Schwester Sarah, die Drehbuch in Potsdam studierte, litt hingegen an Depressionen. Tanja hatte einmal erzählt, dass der Jahrgang 1988 besonders anfällig für psychische Erkrankungen sei. Keinem anderen Geburtenjahrgang der 80er und 90er würden angeblich mehr Antidepressiva verschrieben. Ausgerechnet in der Familie Arnheim sei es aber so, dass es Tanja, Jahrgang 88, meistens gut ging, während Sarah, Jahrgang 92, ohne medizinische Hilfe in akuter Selbstmordgefahr schwebte. Als Tanja dies als eine statistische Kuriosität bezeichnete, hatte Jerome zunächst keine Antwort gewusst. Später hatte er gesagt, du kannst nichts dafür, dass Sarah traurig ist. Vielleicht soweit erstmal.
Da diese Figuren der Untergang des Abendlandes sein sollen, fällt schwer zu glauben. Die sind erst einmal mit größter Selbstverständlichkeit in unserem Alltag, den wir alle kennen. Und zugleich ist das eben unglaublich gut beobachtet. Also bis ins Detail auch hinein beobachtet. Wie fallen solche Entscheidungen? Vielleicht kann ich das kurz zusammen. Als erstes fragen, wie fallen solche Entscheidungen, erst mit Jerome einzusteigen zum Beispiel in diese Entscheidung? Also dass man erst diesen Ton bekommt und diese Figur bekommt und als zweite Entscheidung beispielsweise sie zum, wenn es schon um Konsum geht, und es geht ja dann um Tesla und um Mietwagen und von Formen von Konsum, wie fällt so eine Entscheidung, sie zum Hessen Center fahren zu lassen, aber sie nicht hineingehen zu lassen, aber sie dann in der Erinnerung doch hineingehen zu lassen? Können Sie was zu solchen literarischen Entscheidungen, erzählerischen Entscheidungen sagen?
Ich kann dir nachfühlen, also ich kann die so versuchen, mir zu vergegenwärtigen. Die sind jetzt auch schon vor einiger Zeit gefallen. Jedenfalls, ich glaube, die sozusagen die erste Keimzelle zu diesem Projekt war tatsächlich Jerome Daimler. Mhm. Und das war entstanden schon, also immer noch das Buch Planet Magno noch nicht ganz ein Jahr alt. Und ich bin gerade im März 2016 bin ich nach Gran Canaria geflogen, um einen Freund zu besuchen, der dort so überwintert hat. Und der ist Webdesigner, dieser Freund. Und der sollte dann, mit dem wollte ich an einem Webseitenprojekt arbeiten, das dann später auch als Tegel Media online ging. Und ihn hatte, und auf dem Flug dorthin, ich glaube, das war so eine Condor-Maschine mit vielen Rentnern, wie nach Gran Canaria immer viele Rentner fahren, dachte ich dann, eine Geschichte, die in Maintal spielt, so mit so einem Dorfrealismus. Und das ist aber dann so eine Figur, die sich als ziemlich urban empfindet. Und so letztlich in der Kreativindustrie tätig ist, also übers Internet arbeitet. Und Jerome Daimler war diese Kombination aus Wörtern, die mir dann gefiel. Und ich dachte, das Buch heißt Jerome Daimler und ist eine ziemlich kurze Erzählung, so eine Art Novellenform. Das war so die Ursprungsidee für ein neues, kleines Buch. Und ich hatte dann angefangen, damit zu arbeiten, das Bild einer Fahrt in so einer glühend, wahnsinnig feierlichen Frühlingsstimmung zu einem neuen Supermarkt. Der Supermarkt sollte Daily Reform heißen. Und Jerome Daimler fährt dann hin und das ist der erste, ist schon fast so ein zu warmer Apriltag. Es war schon was Sommerliches und ich glaube, Jerome Daimler trug so eine, ich glaube, er trug eine weiße Jeansweste oder so, was dann so 2016 irgendwie auch so ein Bild, so für mich dann irgendwie so ein ästhetisches Bild war, dieser Dude in der weißen Jeansjacke, der dann zu diesem umstrittenen Supermarkt fährt, gegen den es Petitionen gab in Maintal und Umgebung, weil es so eine internationale Kette ist, der bei eigentlich nichts vorzuwerfen ist, weil sie auch sehr viel Nachhaltigkeit propagiert. Und da gehen dann auch so politische Haltungen, weil sowohl so erzkonservative Reaktionäre waren gegen den Supermarkt, aber auch so ganz progressiv linke Leute waren gegen diesen Supermarkt. Und Jerome Daimler hat die Haltung, er würde am liebsten Merchandise von diesem Supermarkt kaufen und alles mit sich in Daily Reform-Kappen tragen und sowas. Und das war wirklich eine andere Erzählung, weil es ging auch viel um dessen so ein bisschen völlig verkorkstes Rebellentum innerhalb dieser Dorfstruktur. Dieser Text ist nie richtig in Gang gekommen, weil ich mich dann auch immer fragte, was will ich jetzt mit dieser personalen Perspektive? Irgendwie klingt die ja nur auch noch steriler als mein Ich-Erzähler. Und ich kam nicht so richtig über die Anfänge hinweg, diese Fahrt zur Daily Reform. Da liegen auch irgendwie so 15 Seiten in dieser Form. Dann verging einige Zeit, weil ich auch andere Projekte hatte, als Prosa zu schreiben. Und im Jahr 2017 wieder interessanterweise eine Reise geknüpft. Da habe ich einen Bekannten von mir in China besuchen wollen, die Chance nutzen, China mal zu sehen, und bin in Peking gewesen und kam dort an und dieser Freund von mir war nicht da, der war nach Shanghai gefahren und ich kannte nur seine Airbnb-Mitbewohnerin, hat mich so empfangen und meinte, ja, no, he's not here, he will be back in 3 days. Und ich hatte dann faktisch 3 Tage im viel zu heißen Peking vor mir und gar nichts. Ich hatte auch wusste auch gar nicht, was ich dort wollte, außer dass ich eigentlich mich dachte, ich lasse mich ja führen von demjenigen, der sich dort schon ein bisschen auskennt. Bin dann durch diese sozusagen wirklich ziellos in Peking herumgelaufen und hatte dann aber zum ersten Mal seit langem so ganz auch so Leerlauf und dann noch Zeit über, was will ich eigentlich für Bücher in nächster Zeit eventuell Buchprojekte angehen. Und dort ist mir dann eingefallen, also ich hatte immer noch dieses Jerome Daimler, war noch als Begriff und diese Figur war irgendwie da. Und dann ist mir aufgefallen, okay, nee, es muss die Geschichte einer Beziehung sein, weil ich dann auch zu dem Zeitpunkt auch selbst gerade zum ersten Mal seit langer Zeit in einer festen Beziehung war, im Jahr 2017, spielte natürlich mit rein. Und die andere Figur könnte ja in Berlin sein, und das ist dann eine Frau um die 30, die auch etwas tut, mit dem ich mich wiederum auskennen musste, und dachte, okay, die ist Schriftstellerin, was dann irgendwie fast so ein bisschen schmerzhaft naheliegend ist, als immer als Autor über eine Autorin zu schreiben oder so, das Schriftsteller schreiben über Schriftsteller ist so ein bisschen schal, aber ich dachte, egal, ich kann trotzdem was dazu sagen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Entsprechend, dann hatte ich den Namen Tanja Arnheim, war ein Name, der auch schon im Planet Mark nochmal Verwendung fand, die ich aber rausgenommen habe, weil das Namenkonzept hatte sich bei Planet Mark verändert. Die Figur gab es, ich hatte diese Tanja schon irgendwie grob vor Augen. Und dann dachte ich, okay, das wird es sein. Und dann macht doch das Personale Sinn, wenn man beide Figuren beleuchten kann. Und so wurde das Projekt, dann wusste ich, okay, das werde ich schreiben. Wirklich damit angefangen habe ich aber erst im Jahr 2018. Und dann kam der Gegenwartsbezug dadurch rein, ich sagte, okay, spielt jetzt. Wichtig war nur, es sollte im Frühling 2017 mal beginnen, aber dann kam ich erst eigentlich ein Jahr später dazu, das wirklich zu schreiben. Und dann begann es im Frühling 2018. Das Hessen Center ist dann genau von der Logik, wenn man, ich weiß, weil meine Eltern leben ja in Maintal, wenn man in Maintal wohnt, das ist der Hack, wenn man schnell aus Frankfurt in die Stadt will, mit dem Auto zum Hessen-Center zu fahren und mit der U-Bahn zu fahren. Das ist sozusagen der bequemste, the most convenient way und auch am preiswertesten. Die Alternative ist nämlich, die Regionalbahn zu nehmen, die kostet mittlerweile fast 5 Euro. Und dann fährt man nach Frankfurt diese 20 Minuten rein und 20 Minuten wieder raus und hat dann irgendwie 10 Euro für Transfer bezahlt. Was auch, das muss man der RMV auch jetzt auf den Weg geben, hier jetzt, wenn man die Öffentlichkeit hat, dass das günstiger werden muss, die Fahrt von Maintal nach Frankfurt.
Das finde ich eine wahnsinnig gute Antwort in dieser Erzählweise, bis hin eben genau mit dem Bogen zum RMV, weil man sieht, dass das aus langen Erzählbögen solche Entscheidungen herauskommen und aus Entscheidungen für Figuren und für bestimmte Erzählungen auch, die erzählt werden sollen, aber dann vielleicht auch wieder eine Zeit lang verschwinden und wieder aufkommen, also schon in Planet Magnor mal da sind, genau. Aber als Figur auch wirklich da bleiben. Ne? Daher auch, würde man jetzt als nächstes sagen, ne, diese Intensität im Umgang wiederum mit den Figuren. Ich glaube, wir könnten, weil Sie das jetzt so großartig ausgeführt haben, von erstmal Jerome aus wirklich übergehen und von Tanja was hören, sodass wir einfach wirklich die zweite Perspektive schon mit drin haben und diesen zweiten anderen Ton auch schon mit drin haben.
Genau, dann lese ich jetzt ganz naheliegend davor aus dem zweiten Kapitel. Das ist das Kapitel, es geht zwar auch um Tanja natürlich im ersten Kapitel, aber aus der Sicht von Jerome. Also, und im zweiten Kapitel ist man bei Tanja in Berlin. Ist auch noch zeitlich ungefähr gleich, ist die Woche nach Ostern, Kapitel 2. Die Woche nach Ostern war sonnig und warm. Tanja kehrte am Dienstagabend in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung zurück, von deren Balkon aus sie auf den Volkspark Hasenheide blicken konnte. Hätte sie die gleichen depressiven Tendenzen gehabt wie ihre Schwester Sarah, hätte Tanja die Stimmung auf den Straßen womöglich als bedrückend empfunden. Die ersten warmen Tage eines Jahres trugen in großen Städten ein soziales Stresspotenzial in sich. In Berlin ging es darum, möglichst publikumswirksam eine gute Zeit zu haben. Tanja glaubte, dass es einer Vielzahl von Zugezogenen auch nach Jahren noch schwer fiel, zu akzeptieren, dass sie trotz wärmenden Sonnenlichts lieber im Schatten arbeiten wollten, anstatt neuerlich vor einem Spätkauf zu sitzen und Sekt zu trinken. Auch Tanja hatte einige Zeit gebraucht, um zu erkennen, dass es ihr auf Dauer nicht reichte, draußen abzuhängen und gemocht zu werden. Entscheidend für sie war, dass sie etwas herstellte, das einem möglichst strengen Publikum gefallen könnte. Dass dabei Texte entstanden, war eigentlich nicht zwingend. Es hätte auch Kleidung oder Videokunst sein können, dachte Tanja manchmal. In Wahrheit hatte sie aber immer nur geschrieben. Es fiel ihr leicht und es ginge besser, wenn sie es regelmäßig tat. Im Nachhinein fand Tanja es positiv, dass sie sich mit Jerome am späten Karfreitag über Call Me By Your Name gestritten hatte. Der Streit zeigte, dass sie beide weiterhin eigene Gedanken und Perspektiven entwickelten und dass ihre Urteile nicht voneinander abhingen. Im Metropolis-Kino am Eschenheimer Tor hatten sie auf einem Partnersitz ohne Zwischenlehne gesessen, teilweise Arm in Arm und Call Me By Your Name dennoch sehr verschieden empfunden. Während Jerome sich hinreißen ließ von der offensichtlichen Schönheit der gezeigten Welt, so wie es den meisten Menschen ergangen war, die Tanja von dem Film über eine homoerotische Sommerliebe zwischen einem Teenager und einem Promotionsstudenten in Italien der 80er Jahre berichtet hatten, fühlte sich Tanja abgestoßen. Sie fand Call Me By Your Name schrecklich eitel. Die Spannung zwischen den beiden Hauptfiguren hatte sie zwar nicht völlig kalt gelassen, aber sie störte, dass der Film implizit erzählte, dass Glück, Toleranz und Menschlichkeit nur auf der Grundlage von Wohlstand und elitärer Bildung möglich waren. Als Jerome auf dem Heimweg im Tesla vermutete, dass sie das alles vielleicht einfach zu schmerzhaft nah an ihrem eigenen Erleben war, als hübsche Tochter High-End-akademischer Eltern und dass sie doch zumindest die perfekte Stilistik des Films anerkennen müsse, wurde Tanja laut. Jerome solle gefälligst akzeptieren, dass der Funke des Films nicht auf sie übergesprungen war. Und als Jerome dann doch etwas erwidern wollte, sagte Tanja: Halt jetzt die Fresse, Jerome. Für den Rest der Heimfahrt schwiegen sie. Dass Tanja ausfällig wurde, kam vor. Ihre Mutter und ihre Schwester wussten das am besten. Doch abgesehen von ihrem Ex-Freund Max hätten wohl die allerwenigsten Menschen, die nicht mit Tanja verwandt waren, ihr eine cholerische Seite zugetraut. Tanja Arnheim wurde wahlweise für entrückt, lethargisch oder arrogant gehalten, aber nie für aggressiv. Da es für Jeromes Selbstbild wichtig war, sich nicht nachtragend zu verhalten, war es rasch zu einer Versöhnung gekommen. Während Jerome die Tür zum Bungalow aufschloss und Tanja das Schweigen brach, »Jerome, es tut mir leid«, hielt er für einen Moment inne, schaute ihr in die Augen und ließ sich im Anschluss intensiv umarmen. Am 5. April roch es fast schon nach Sommer. Tanja setzte sich nach 8,5 Stunden Schlaf mit einem zuckerfreien Red Bull in die Hasenheide, unweit des noch immer unfertigen hinduistischen Tempels, um den seit Monaten ein Gerüst stand. Nur die Tempelspitze war bislang vielfarbig angemalt. Tanja gefiel die Vorstellung, dass es in ihrer Nachbarschaft eines Tages repräsentative Bauten für sämtliche Religionen geben könnte. Alles, was sie über Hinduismus wusste, hatte sie in der 9. Klasse ihres Kieler Gymnasiums gelernt. Dass man von Wiedergeburt zu Wiedergeburt zwischen verschiedenen Kasten und Lebensformen auf- und absteigen konnte und dass es viele Götter gab, die als Mischwesen zwischen Tier und Mensch dargestellt wurden. Das war im Grunde genommen sympathisch. Vielleicht würde Hinduismus eines Tages eine Option werden, nicht unbedingt für Tanja, die ja nicht mal Yoga mochte, aber womöglich für irgendwen, den sie kannte. In einer Textnachricht hatte Amelie erwähnt, dass sie verkatert sei und auf der Sonnenallee bei City Chicken essen gehen wolle. Aber Tanja hatte gerade erst zu Hause gefrühstückt. Dass sie Amelie einfach zum Essen begleitete, kam nicht in Frage, da es für Amelie, die größer als 1,80 Meter und dabei nicht völlig hager war, ausgeschlossen zu sein schien, im Beisein einer anderen Person zu essen, wenn diese nicht auch etwas aß. Tanja und Amelie hatten gelernt, auch die eher anstrengenden Eigenschaften der jeweils anderen zu mögen. Reibung war jederzeit möglich, aber es eskalierte nie. Häufig verwendete Amelie das Wort austherapiert, wenn sie von sich sprach, da ihr innerhalb von 8 Jahren von 3 verschiedenen Therapeuten Fortschritte bescheinigt worden waren. Tanja wusste, dass Amelie weiterhin unter einem gewissen Leidensdruck stand, aber immerhin schien sie nunmehr zu wissen, welche Ursachen dieser Druck hatte, und das war dann vielleicht schon viel. Alle 2 bis 3 Wochenenden trafen sich Tanja und Amelie sonntags gegen 13 Uhr, tranken Negroni und gingen danach in eine Diskothek, die tagsüber geöffnet hatte. Da sie beim Ausgehen viel redeten und stark aufeinander fixiert waren, näherten sich ihnen die anderen Partygäste kaum. Eine Art Schutzraum entstand und in diesem hatten Tanja und Amelie oft eine verdammt gute Zeit. Auf dem Weg zu City Chicken kam Amelie in der Hasenheide vorbei. Sie trug ein dunkles Kleid, es stand ihr, es wirkte zeitlos und entspannt. Generell blieb sie eher unbeeindruckt von Moden, nur ihre Turnschuhe wirkten meistens brandneu. Amelie war abends zuvor an der Bar Heiners und später noch im frisch renovierten Bäreneck gewesen. Das klang in Tanjas Ohren nach schrecklichen Kopfschmerzen und unnötig existenziellen Gesprächen. Es war eigentlich nicht typisch für Amelie, dass sie mitten in der Woche in Bars versumpfte. Tanja fragte nach dem Anlass und Amelie sagte, naja, Janis halt. Tanja hatte Janis, der eine auffällige Unterarmtätowierung trug, im Beisein von Amelie im Januar auf einer Party des Labels Trade kennengelernt. Noch unerträglicher als an Männern fand Tanja Tätowierungen an Frauen, es sei denn, es war gleich der ganze Körper bemalt. Tanja konnte es gutheißen, wenn sich jemand dafür entschied, eine krass tätowierte Person zu werden, so wie Justin Bieber, aber nicht, wenn jemand bloß tätowiert sein wollte. In Stilfragen wäre Tanja gerne toleranter gewesen, aber sie kam gegen ihr Empfinden einfach nicht an. Vielleicht soweit.
Vielen Dank. Wenn es vorhin schon mal ganz kurz aufleuchtete, dass jemand behauptet hätte, es würde nicht viel passieren, dann sieht man, wie wahnsinnig viel passiert in dieser feinsten Verästelung von Bewusstsein und Gefühlen, die hier ausgebreitet werden. Ich finde das unglaublich faszinierend, ne, wie das sprachlich gemacht ist, in diese Figuren tatsächlich hineinzugehen und dann sehr fein diese Bewusstseinsprozesse auszuloten. Das ist was man so, finde ich, sonst auch noch nicht gelesen hat. Ich finde das sehr wirklich beeindruckend fein, wie das funktioniert. Und dann gibt es immer wieder aber Pointen auch dazwischen, also richtige Volltreffer, ne? Also, in denen man sich vielleicht auch immer wieder selbst erwischt fühlt, ne? Wenn auf einmal jemand sagt, dass man sei austherapiert oder ähnliches. Also wie kommt das wiederum, wieder eine vergleichbare Frage? Das heißt, ist das sehr klar dann am Anfang, dass es vor allem um diese beiden Figuren gehen soll und um deren Innenwelt, die immer weiter ausgefächert wird? Also ist das erst ein Vorhaben und dann findet man dafür die Sprache oder entsteht das aus der bestimmten Sprache, die man sofort gefunden hat? Das hat ja einen ganz eigenen Ton von Anfang an auch.
Ich glaube, der Ton musste sich auch, der brauchte auch ein bisschen, um sich zu entwickeln. Es gab diese Vorstudien oder Momente, in denen dann dieser Erzähler noch nicht so sicher war. Und im Endeffekt ist es aber ein tastender Prozess. Also es ist natürlich auch, dass es wenig passiert, ist natürlich einfach eine Frage, wie genau hat man Freude am Lesen. Also ich glaube, viele Leute, die Romane kaufen, fliegen durch Romane durch stellen fest, okay, wer ist verdächtig, wer wird der Mörder und solche Sachen, das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Sport. Und wenn Leute jetzt mit der Erwartungshaltung, man hat da jetzt, man erfährt was über eine expressive Handlung oder die Leute, die große Wege machen, physisch und Abenteuer erleben, dann ist natürlich, kann es nur eine Enttäuschung sein, wenn jetzt ein Autor sich selbst Figuren erklärt, mit denen er lebt oder beziehungsweise von denen er glaubt, umgeben zu sein oder Mentalitäten versucht aufzuschreiben oder denen nachzuforschen. Das ist ja letztlich die Bewegung, die mir jetzt auch im Vorlesen noch so vorkam. Okay, ich bin jetzt so stelle mir diese Tanja vor, wie sie in der Hasenheide sitzt und setze diese Tanja in einen Kontext, in den sie sich selbst setzt, weil sie auch dieses Bewusstsein selbst hat. So. Und der Erzähler weiß noch ein bisschen mehr vielleicht. So dieses, und das dann so aus, das auszutasten, ist sozusagen die Sache, die mich dann wie so wach hält beim Schreiben und die mir dann auch Freude macht. Natürlich muss auch dann der Rhythmus irgendwie da sein und die Begriffe müssen mir gefallen und die Wörter. Sozusagen dieses so, dieser merkwürdig ruhige Nachdenkprozess, der Schreiben sein kann, da finde ich dann schon nachvollziehbar, wenn Leute, die für diesen Prozess gar kein Gefühl haben. Sie als Germanist haben das, selbst so relativ naheliegenderweise ein Gefühl dafür und können sich daran freuen. Und finde es dann aber, wenn dann Leute das Buch mit der Erwartungshaltung, da wird mir jetzt irgendwie klar gesagt, wie das Leben momentan ist in Berlin oder so. Und wenn man diese Erwartungshaltung hat, dann denkt man, nein, aber ich kenne Leute, die sind ganz anders, die sitzen da nicht einfach rum und haben irgendeine Innerlichkeit, sondern die gehen auf die Straße und treten da und dafür ein, was sich ja auch nicht unbedingt damit widerspricht, in der Hasenheide zu sitzen mit zuckerfreiem Red Bull. Aber so ist es dann unter schon diese Verkürzung und man sucht was anderes, als da steht. Und dann kann natürlich auch so eine Enttäuschung entstehen. Natürlich mag ich die Leute nicht, die dieses Buch nicht mögen, auf eine Art, aber ich will sie auch versuchen zu verstehen.
Also man muss sich also auf diesen Weg nach innen, was jetzt aber eine kontaminierte Formulierung ist, tatsächlich einlassen in der Lektüre, dass es sich eben in diese Verfeinerung hineinbewegt. Und das scheint mir aber ja was zu sein, was extrem gegenwärtig ist. Also diese ständige, sich wieder in Frage zu stellen, diese ständige Fähigkeit zur Reflexion, diese ständige dann auch wieder Reflexion der Reflexion, das scheint mir doch was zu sein, was einen totalen Volltreffer für Berlin 2018, 2019 ist. Also gerade darin, würde ich sagen, ist die Aktualität aufgehoben.
Genau, das wird auch der Grund sein, warum sich doch so viele dafür dann interessiert haben. Also sozusagen, das heißt jetzt von Pressemenschen und Leuten, die das Buch dann jetzt auch dann kaufen wollten und lesen wollten und einige, und es wird geliebt und gehasst, das ist so mein Eindruck. Aber ich finde fast sozusagen die Liebe für das Buch oder für diese Bewegung, die dann die Leserin mitverfolgen kann, die ist ja für mich verständlich, weil ich ja selbst dieses Verhältnis dazu habe oder beim Schreiben hatte. Und jetzt wird es immer mehr halt zu dem Text, der sich ein bisschen auch entfernt von mir, weil ich dann auch wirklich den dann als Text selbst lesen kann. Aber was dann so was dann Leute wütend macht oder so zu so Gegenhaltungen, das ist vielleicht was ich inhaltlich fast interessanter finde. Deshalb komme ich darüber auch zu sprechen, weil das natürlich auch aufwühlender ist, weil das ist ja dann auch negative Energie, die einem entgegen, als Autor dieses Buches entgegengebracht wird. Und die ist natürlich, da hat man mehr mit zu kämpfen. Deshalb denke ich da mehr drüber nach, warum man, was einen dazu verleitet, dieses Buch, diese Menschen, diese Art von Ästhetik so völlig abzulehnen. Und das ist eins, und was mir dazu teilweise einfällt, ist auch so eine gewisse, das Stichwort deutscher Selbsthass kam mir teilweise auch in den Kopf, wenn man dann Leute, die sich so wahnsinnig darüber aufregen und das unbedingt ablehnen müssen, aber selbst auch in Kreuzberg wohnen und auch nicht so viel anderes machen als freiberuflich Geld verdienen und relativ komfortabel vor sich hinleben, aber mit so einer allgemeinen Klage. Wie kann man jetzt in die Innerlichkeit gehen, wenn die Klimakatastrophe kommt oder so? Und man sich dann fragt, was kann man denn stattdessen? Wie auch immer. Also.
Ja. Zwei Fragen hätte ich noch. Zum einen, was vielleicht auch damit zu tun haben könnte, ist, wenn das jemand, jetzt habe ich schon gesagt, ne, als Germanist liest wie ich, was ich finde, ist zugleich ein ständiger Anspielungsraum zur Theorie. Also zu wahnsinnig vielen Theorien. Also das heißt, wenn ich das lese, fallen mir sofort wie im Billardsystem unglaublich viele gerade diskutierte Theorien ein. Was ja jetzt wiederum, ne, die Frage nach, kann man so schreiben, während der Klimawandel ist, zurücknehmen würde auf der einen Seite, weil das sind ja theoretische Debatten, und stark machen würde auf der anderen Seite, weil es eben auch dazu gehört, dass es nicht gerade eine riesige Theorieaffinität im Moment gibt. Mhm. Ja, also, aber wie ist das Verhältnis zu Theorien? Also entsteht das, wie Sie vorhin erzählt haben, entsteht das aus Erzählungen und aus dem Vor-Augen-Haben von Figuren, von Charakteren, die sich verhalten? Gibt es sozusagen auch einen Resonanzraum zum Theoretischen und zu theoretischer Lektüre und zu dem, was an Theorie gerade diskutiert wird?
Nee, tatsächlich sehr, sehr wenig. Also ich komme tatsächlich sehr stark vom Erzählen. Also ich merke das auch immer, wenn wir jetzt in so einem Gespräch sind, dann fällt es mir viel leichter, die ausschweifende Anekdote zu erzählen darüber, wie ich auf die Figur Jerome Daimler kam, und finde, das erzählt auch dann mehr, als wenn ich jetzt in abstrakteren Begriffen versuche, das einzuordnen. Da komme ich ja meistens auch wie ein Scharlatan vor, oder kämen wir wie ein Scharlatan vor, weil ich halt wirklich auch nicht, ich habe nicht Theorie studiert. Auch sozusagen meine Ausbildung war auch sehr so praxisbezogen auf, also Texte anschauen und versuchen selbst zu machen und sich für Filme interessieren und für alle möglichen kulturellen Artefakte oder popkulturellen Artefakte und sich dazu in Beziehung zu setzen und nicht so sehr, ich mag teilweise theoretische Texte auch in ihrer Stilistik und ihrer Form, aber ich lese dann auch wirklich auf Stilistik und Form und gar nicht so sehr, und dann sind oft, ich glaube, das sind wirklich viele Dinge auch. Also wenn Sie jetzt Bezüge zu Theorien finden, sind die wahrscheinlich meistens intuitiv und zufällig, weil ich die dann gar nicht unbedingt kenne. Es gibt dann aber manchmal noch so Aha-Momente, dass ich dann irgendwas doch mal lese oder weitergeleitet bekomme und denke, ja, das ist ja total das. Ja. Aber das ist nicht erlesen, angelesen, sondern eben, weil man in der gleichen Zeit lebt wie der Theoretiker, die Theoretikerin, entstehen ähnliche Beobachtungen, nur eben über den Umweg der Literatur. Und ja, nicht über den Weg der Theorie, nicht über den Weg des Akademischen sozusagen.
Und vielleicht könnte ich es dann als Leser noch wiederum so rumwenden, dass ich sagen würde, und es eröffnet aber zugleich ein Gespräch in Theorie hinein. Also das heißt, das, ne, was dann erzählt wird und auf die Art und Weise, öffnet tatsächlich das Gespräch dahin, dass man sofort denkt, ha, und jetzt könnte man, ne, mit diesem Text von dieser Erzähleinheit aus in diese Richtung gehen, ne, und an bestimmte Theorien zur Dingkultur, zur Konsumforschung, und das ist unglaublich faszinierend, dass das aus dem Erzählerischen so heraus sich entfaltet und dann diesen Raum hin öffnet.
Und ich freue mich andererseits auch immer darüber, wenn das passiert. Also ich hatte, als ich noch so Zeit meines Studiums, weil dieses etwas angewandtere Schreiben und sich mit Kultur auseinandersetzen, war quasi mein universitärer Inhalt, 4 Jahre lang, 5 Jahre lang. Und hatte dann eigentlich immer gedacht, was machen eigentlich diese Germanisten und Germanistinnen? Das ist irgendwie, war mir irgendwie unklar. Und als ich dann aber anfing, mit den ersten Buchveröffentlichungen teilweise auch vor Germanistinnen und Germanisten zu lesen, war ich dann total dankbar, dass es die gibt, weil dann da waren oft auch einfach nur aufgrund, die kannten den Text teilweise vorher nicht und haben nur die Lesung gehört und haben dabei schon viel interessantere Beobachtungen oder für mich gewinnbringendere Beobachtungen geäußert als das Feuilleton. Obwohl das waren auch schon Texte, die viel im Feuilleton besprochen waren. Man dachte ich, okay, aber diese Leute können halt richtig zuhören und einfach darüber sprechen, was da steht und nicht, was man sowieso hineinprojiziert. Weil das macht das Feuilleton ja auch viel so. Also jetzt, wenn man es kritisch sehen will, Projektion der Journalisten in Texte hinein und so gute akademische Germanisten sind dann teilweise genauer, natürlich nicht alle, also die sozusagen, es gibt immer alles in Gut und Schlecht, nur tatsächlich so eine Freude an der Aufgabenteilung sozusagen, dass es halt Leute gibt, die sich halt mit Theorie total auskennen, das ist super. Ich kenne mich nicht aus, das ist auch Fakt.
Da schließe ich noch zum Abschluss eins an, um sozusagen ein Stück weit nach vorne zu gehen in dem Roman auch und vielleicht wiederum so als Beobachtung, was jetzt passiert ist, das ist schon angelegt in dem, was jetzt unsere Zuhörer kennengelernt haben, dass es einen ganzen Kreis von unterschiedlichen Figuren irgendwann gibt. Also Sarah ist schon beispielsweise als Schwester aufgetreten, die tritt immer wieder auf. Und es kommen auch noch zwei weitere Figuren. Es erweitert sich sozusagen in der
Liebesbeziehung. Ich glaube, die Eltern sind wichtig zu erwähnen. Die Eltern beider Figuren kommen alle vier vor, also die ja. Vater, Mutter von Tanja
also
und Jerome.
Also ich würde sagen, es ist ein Quartett, das entsteht, erst einmal, also zwischen den jüngeren Figuren und dann, das wäre auch genau meine letzte Frage, und dann gibt es ein unglaublich interessantes Verhältnis zu den Eltern. Also ist das nicht eigentlich auch nicht nur ein Roman über die 30- und 36-Jährigen, sondern eben auch ein wahnsinnig treffender Roman über der Vater von Jerome ist 72, also genau doppelt so alt wie Jerome selbst, der seinen 36. Geburtstag feiert, und eben auch über die Elterngeneration von ihr. Ich finde, das ist so wichtig. Also das ist ein solcher Strukturwandel, den man aufgrund dieses Buches auf einmal in der Erzählung vor sich sieht. Vielleicht können Sie da noch was zu dieser Eltern-Kind-Konstellation tatsächlich sagen, zu dieser Familien-Konstellation.
Oder ich lese noch eine Stelle vor, wo der Vater vorkommt oder so.
Oder, na, das geht auch. Ja, das ist vielleicht sogar die Antwort darauf.
Ja, genau. Da kann ich jetzt sozusagen nur, dass ich Eltern überhaupt integriert habe, oder dass sie die Wichtigkeit hatten, war dem sozusagen der Idee, einen realistischen Roman zu schreiben, auch geschuldet. Weil halt auch, es gibt Leute, die das Verhältnis zu den Eltern ignorieren oder wenn die Eltern schon verstorben sind, klar, das ist natürlich die andere Situation, dann gibt es kein Verhältnis mehr. Aber wenn es ist dann doch eigentlich für fast jeden Menschen beim Freundes- und Freundinnenkreis doch ein wichtiges Verhältnis weiterhin, das Verhältnis zu den Eltern, und wenn es konfliktgeladen ist oder auch nicht konfliktgeladen. Und daher war es mir auch wichtig, auch Elternfiguren einzubringen, auch weil sie natürlich dann dieses Milieu ansatzweise aufreißen, also beziehungsweise die Eltern sind vielleicht sogar in einem ähnlichen Milieu, aber doch so viele älter, also diese so viele Dekaden älter, dass sie natürlich auch eigentlich anders sein müssten. Und dann findet man raus, ja, wie sie eigentlich sind.
Und sie sind zugleich, aber das waren sie ja auch mal eine Zeit lang sozusagen klassisch, ne, topisch, dass man dachte, sie sind eigentlich immer das Thema, dass man nur selbst die Wiederholung der Eltern ist und dass man sich eigentlich nur in klassischer Psychoanalyse mit ihnen auseinandersetzen kann. Und das machen diese Figuren eben auch wieder nicht. Also sie hängen eben nicht nur an ihren Eltern, aber sie sind alle in verschiedenen Beziehungen, wichtigen Beziehungen zu ihren Eltern. Ich finde das faszinierend, aber vielleicht können wir es auch genau dabei lassen, dass wir den Blick einmal dahin gelenkt haben, dass das eine wichtige Ebene ist in diesem realistischen Erzählen. Lassen wir es für heute. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.